Auch ich möchte euch grüßen an diesem Sonntag. Nach einer kurzen oder eben langen Pause, je nachdem wie man sieht, über die Weihnachtstage, über die Adventstage und über Silvester wollen wir unser Studium vom Markus-Evangelium fortsetzen. Die Predigtreihe, die Markus-Evangelium, in den letzten 3,5 Jahren, ich habe nochmal nachgeschaut, wir haben 3,5 Jahre uns mit der Person Jesu Christi beschäftigt. Dazu haben wir intensiv und genau uns die Verse bzw. die 8 Kapitel aus dem Markus-Evangelium angeguckt, die uns in die Person Jesu Christi hineingeführt haben. Die letzten 8 Kapitel vom Markus-Evangelium beschreiben uns das Werk von Jesus Christus. Und ich bin gespannt, wie viel Zeit uns der Herr gibt, das anzuschauen, die letzten 8 Kapitel im Markus-Evangelium, sodass wir genauso viel Zeit nehmen können, intensiv uns mit dem Werk Jesu Christi beschäftigen können. Ich bin froh, ich weiß nicht, ob ihr darüber froh seid, aber ich habe so jetzt die nächsten 3 Sonntage Zeit dafür, wieder zu starten und wieder in einen guten Rhythmus zu kommen und da jetzt in das Werk Jesu Christi einzuführen und die letzten 8 Kapitel im Markus-Evangelium anfangen zu betrachten. Wir wollen den Text für heute lesen, der steht im Markus-Evangelium Kapitel 8, Vers 31 bis Markus 9, Vers 1. Und das ist vielleicht eine komische Einteilung, vielleicht klingt das so, aber das ist eine Einheit und eine Sinneinheit und ich würde sie gerne am Stück lesen und dann würde ich gerne auch beten und dann beginnen wir mit diesem Studium vom Werk Jesu Christi. Lasst uns lesen, Markus 8, ab Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohlpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte: Geh hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme das Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es den Menschen, dass die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen, sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Ein sehr interessanter, ein sehr herausfordernder und auch ein sehr spannender Text, vor allem in dem Zusammenhang dieser Verse und dieser Aussagen, damit wir ihn recht deuten, verstehen können und ich ihn auch euch recht auslegen kann, will ich beten. Wir stehen dazu nochmal auf. Für die Kleinen haben wir gebetet, jetzt wollen wir für die Großen beten. Herr, wir beten. Wir beten, hören nicht auf zu beten, weil wir wissen, dass du der Geber aller guten Gaben bist, dass du derjenige bist, der uns in Wahrheit lehrt, der wahre Rabbi, der wahre Lehrer, der uns die Augen vermag zu öffnen, der uns die Ohren vermag zu öffnen, dass wir recht verstehen und recht sehen, was der Wille Gottes ist. Jesus Christus, vor allem über die Texte der Evangelien, die wir schon seit Kind auf wahrscheinlich kennen, so oft gelesen haben und vielleicht auch oft oberflächlich so drüber gegangen sind. Herr, zeig uns deine Herrlichkeit darin, zeig uns die Tiefe. Herr, du hast es geschrieben, hast aufschreiben lassen in einer Herrlichkeit, in einer Klarheit. Ich bitte dich, Herr, dass wir es, wenn wir es heute betrachten, dass wir es verstehen, was der Wille ist, Herr. Segne uns dabei, gib mir Vollmacht, gib mir Kraft, gib mir Freimütigkeit und vor allem Klarheit, dieses Geheimnis zu verkündigen, Herr. Vor allem Klarheit, darum bitte ich dich, diese tiefen Gedanken, diese tiefe Wahrheit doch so zu lehren, dass es jeder verstehen kann. Danke, dass ich das dich erbitten darf. Noch mehr danke ich dir, dass ich mit dir rechnen darf, aufgrund deiner Gnade, deiner Treue. Ich preise dich dafür. Amen. Wie gerade schon kurz angesprochen und erwähnt, beschäftigen sich oder ist der Inhalt des ersten Teils des Markus-Evangeliums. Markus hat ja 16 Kapitel, so die ersten 8 Kapitel und beschreiben die Person Jesu Christi. Viel inspiriert durch den Heiligen Geist hat Markus ganz bewusst eine kunstvoll und sehr überlegt, sehr klar, ganz viele Berichte und Begebenheiten so angeordnet, dass die Jünger und das Volk und somit auch wir ein klares Verständnis davon haben, wer Jesus Christus ist. All das, was vorher beschrieben wurde, alles, was berichtet worden ist, in der Art und Weise, wie es angeordnet worden ist, sollte dazu dienen, uns die Person Jesu Christi vor Augen zu malen. Dass darüber kein Zweifel besteht, wer er ist, nämlich der Sohn des lebendigen Gottes, der Christus, der Messias, der Erlöser der Welt, der verheißene Erlöser, dass dieser Jesus von Nazareth nicht nur ein Mensch ist, sondern dass er auch Gott ist. Und in all seinen Wundern, in all seinen Taten, die er getan hat, soll dieser Messias-Anspruch untermauert werden. Und wie gesagt, wir haben uns lange Zeit dafür genommen, um jedes einzelne Wunder, jede einzelne Tat anzuschauen. Und ich hoffe, ihr habt mit mir gesehen, wie klar es ist eigentlich, dass es hier sich um Jesus, den Sohn Gottes, handeln muss. In all diesen großartigen Wunder, die kein anderer tun kann, als nämlich Gott, der Schöpfer selbst. Ob das jetzt die Brotvermehrung war oder zahlreiche andere Wunder, die Austreibung der Dämonen, es hat seine Vollmacht und seine Kraft mehr als einmal unterstrichen und mehr als einmal bewiesen. Das Tragische darüber ist, dass sowohl die Jünger und das Volk und die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Ältesten nicht erkannt haben und nicht verstanden haben, dass es wirklich ist. Egal wie viel Wunder er getan hat, was auch immer getan hat, es hat ihnen nicht gereicht und sie haben nicht geglaubt und haben nicht verstanden. Und selbst seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind, haben nicht verstanden, wer er wirklich ist. Und immer wieder tadelte sie und sagte, habt ihr immer noch nicht verstanden? Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Sie haben es einfach nicht verstanden. So dass er zu ihnen gesagt hat, ist euer Herz immer noch verhärtet. Das die anderen, die Schriftgelehrten, Pharisäer und das Volk ihn auch nicht verstanden haben, wird auch an mehreren Stellen deutlich, denn sie hassten ihn und sie wollten ihn sogar umbringen. Am Ende blieb was? Haufen Spekulation, glaube ich, so sagt man es. Jesus sagt, was sagt ihr? Wer bin ich? So endet sozusagen der erste Teil des Markus-Evangeliums. Jesus macht einen Test und fragt, und was sagen die Leute, wer bin ich? Und die sagen, oh, gibt es viele Meinungen, wer du bist? Keiner kommt auf die Idee, dass Jesus der Christus ist. Er kann alles sein, nur nicht der Christus. Und dann fragt Jesus eben seine Jünger und Petrus antwortet und sagt was glaubt ihr, wer ich bin? Und dann sagt er, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Was für eine Wendung, was für eine Überraschung. Und damit enden die ersten 8 Kapitel. Das ist der Höhepunkt in den ersten 8 Kapiteln über Jesus Christus. Das ist die Botschaft und darum geht es. Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wie kommt Petrus dahin? Es ist eine Offenbarung. Es ist eine Offenbarung. Es ist ihm aus Gnade geschenkt worden. Niemand kann Jesus Christus als den Sohn Gottes erkennen, wenn ihm vom Vater es nicht gegeben ist. Egal wie viel zahlreiche Wunder und Beweise er getan hat. Die Menschen werden für ihn alles Mögliche halten und aus allen möglichen Gründen ihn für toll finden. Aber niemand kommt wirklich zu dem klaren Verständnis, Jesus Christus ist Gott selbst. Er ist der Sohn Gottes. Das muss vom Vater geschenkt werden. Das muss offenbart werden. Jesus selbst muss die Augen öffnen. Jesus selbst muss die Ohren öffnen. Durch die Wunder, die er kurz davor getan hat, wurde uns deutlich gemacht. Er muss die Augen reinigen, er muss die Ohren reinigen, dass die Menschen ihn als den erkennen, der wirklich ist. Das waren die 8 Kapitel, die wir bis dahin gesehen haben. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt und ein entscheidender Punkt. Eigentlich könnte man meinen, dass wir das bei Kapitel 8, bei der Offenbarung, Petrus spricht, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, man bei der Unterweisung der Jünger hier fertig ist und Jesus sagt, jetzt habt ihr es verstanden, jetzt habt ihr es gelernt, jetzt glaubt und haltet fest daran. Aber es folgen weitere 8 Kapitel. Warum? Weil das Verständnis und der Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, allein nicht reicht. Und das ist das Schockierende fast schon, oder das als sehr, sehr wichtig. Es reicht nicht einfach zu glauben, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Es braucht mehr als das. Und da bleibt Jesus nicht mit seinen Jüngern stehen. Sie müssen mehr verstehen. Sie müssen nicht nur wissen, wer er ist, sie müssen auch verstehen, was er tut. Denn das ist die ganze Erlösung. Das ist der Hauptgrund, warum Jesus immer und immer wieder ihnen verboten hat, bis dahin den Leuten weiter davon zu erzählen, wer er ist. Er hat einen Beweis nach dem anderen getan, ein Zeichen nach dem anderen getan und dann sagt es, erzähl es nicht weiter, erzähl es nicht weiter, erzähl es nicht weiter. Schaut mal in Kapitel 8, Vers 30, so endet sozusagen der erste Block über die Person Jesu Christi. Nachdem er sagt, du bist der Christus, sagt er, und er redete zu ihnen ernstlich zu, dass sie niemanden über ihn reden sollten. Warum sollten sie nicht reden? Weil der Glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ohne das Werk des Sohnes Gottes nicht komplett ist, gefährlich ist. Wenn man Jesus Christus nur auf seine Wundertaten beschränken würde, auf seine Heilungen und auf all diese Dinge, die er sonst getan hat, wenn man Jesus nur darauf beschränken würde, dann hätten wir kein Evangelium. Das Evangelium hängt mit dem Verständnis und das Evangelium hängt mit dem Glauben, mit der Erkenntnis seines Werkes. Es reicht nicht nur zu wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wie gesagt, das wussten die Dämonen auch und haben es öfters bekannt, als die Menschen bekannt haben. Aber was haben die Dämonen nicht verstanden und an was glaubten die Dämonen nicht? An das Werk. Sie haben nicht erkannt und nicht verstanden, was das Werk des Messias ist. Das Entscheidende ist das Verständnis und der Glaube, was Jesus Christus getan hat. Es beginnt mit dem, was er ist, und dann muss kommen, was er getan hat. Und wenn wir nur stehen bleiben bei dem, dass wir wissen, wer er ist und nicht verstehen, was er getan hat, dann ist unser Glaube nicht vollständig. Unser Glaube nicht vollkommen. Und Jesus muss dann sagen, wie in Gemeinden in den Sendschreiben, ich habe euer Werk für unzufrieden befunden. Es ist noch nicht fertig. Es fehlt noch einiges. Warum es so wichtig ist, wird unser Abschnitt deutlich zeigen. Und ich habe ein großes Anliegen, darüber zu sprechen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gespannt, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt diesen Sonntag und die nächsten zwei Sonntage hintereinander das betrachten können. Ich bin gespannt, ob das heute reicht, ob wir den nächsten Sonntag einfach doch mal anknüpfen müssen. Aber es ist ein so, so wichtiger Abschnitt. Und er beginnt in gewisser Weise mit einem Krach. Es beginnt mit der Unterricht, der jetzt beginnt, ist ein Knaller. Also das haben Sie nicht vergessen. Ihre erste Lektion über das Werk Jesu Christi hat mit dem Satz begonnen, geh hinter mich, Satan. Könnt ihr euch vorstellen? Also ich glaube, Petrus hat das nie vergessen. Diese erste Unterrichtseinheit, die sie bekam, war so einprägsam. Und jetzt stellt sich die Frage, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ich habe mehrmals den Text gelesen, studiert, darüber nachgedacht, wieso ist Jesus so hart zu Petrus? Er sagt, geh hinter mich, Satan. Könnt ihr euch das vorstellen? Gerade hat er diese herrliche Offenbarung bekommen, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Er bekommt eine Verheißung, Matthäus 16, dass er auf dieses Bekenntnis die Gemeinde bauen wird. Und also das ist wahrscheinlich so ein herrlicher Moment gewesen. Im nächsten Augenblick sagt er zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Also tiefer kann man nicht fallen. Von so hoch, so auf den Boden. Der Grund, warum Jesus so scharf hier reagiert, der Grund, warum Jesus das tut, was er tut, es hat was mit dem Verständnis oder mit der Klarheit oder mit der Wahrheit, wie wichtig ist, dass wir das Werk Christi klar verstehen. Und andersrum, wenn wir das Werk Christi nicht klar verstehen, ist das eine satanische Angelegenheit. So wichtig. Ich will nochmal deutlich machen, warum es wichtig ist, diesen Text anzuschauen. Man kann Kind Gottes sein, wie Petrus. Man kann bekennen, dass man ein Kind Gottes ist, wie Petrus. Und man kann sogar glauben und sagen, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, von Gott die Offenbarung bekommen haben. Und ohne es zu merken, kann man sich ständig als Werkzeug des Satans ausgeben. Ständig ihn zur Verfügung stellen und der Satan wird uns gebrauchen, dass wir Dinge sagen und Dinge tun, die gegen das Werk Jesu Christi und gegen Christus sind. Als Kinder Gottes. Und wir merken es nicht einmal. Warum? Weil uns ein klares Verständnis von seinem Werk fehlt. Und wir sind nicht in der Lage, es zu unterscheiden. Und reden Dinge und sagen Dinge und tun Dinge und denken sogar, wir machen es für Gott. Und Jesus sagt, geh hinter mich, Satan. Das ist ein teuflisches, ein satanisches Werk.
Darum ist dieser Text so wichtig. Hier redet Jesus nicht zu den schriftgelehrten Pharisäern, die Kinder Satans sind, die ungläubig sind. Hier redet er zu einem gläubigen Petrus, der gerade die Offenbarung bekommen hat, liebe Geschwister, der gerade gläubig geworden ist. Und zu ihm sagt er, geh hinter mich, Satan. Ich meine, er hätte es auch ein bisschen einfacher formulieren können, oder? Oder ein bisschen weicher, vielleicht nicht so hart. Er sagt, Petrus, stopp. Ich glaube, die Art und Weise oder der Grund, warum es so hart ist, weil es so wichtig ist. Und die erste Lektion, die sie bekommen über das Werk Jesu Christi, ist die Unterscheidung zwischen der Lehre von Gott, zwischen der Unterscheidung der Lehre des Christus und der Lehre des Satans. So entscheidend. Lasst uns das ein bisschen miteinander anschauen. Also Vers 31. Und er fing an, sie zu lehren. Wann fing er an, sie zu lehren? Nachdem sie die Offenbarung, dass er der Sohn Gottes ist, bekommen haben. Nachdem ihn der Vater ihn vor Augen gemalt hat und sie klar wussten, wer jetzt es ist. Nicht Elia, nicht irgendeine anderen Propheten. Er ist wirklich der Christus. Und was bedeutet Christus? Der Gesalbte. Was ist der Gesalbte? Es ist der Messias. Und mit diesen Begriffen, Petrus sagt, du bist der Christus, in Matthäus heißt der Sohn des lebendigen Gottes. Damit ist verbunden ein Verständnis, du bist der Erlöser. Du bist der Christus, der Gesalbte, der aus der Nachkommenschaft Davids, der kommen wird und uns erlösen wird, der uns retten wird, der ein Haus bauen wird, der die zerstörte Ruine, das zerfallene Haus Davids aufrichten wird. Du bist der erhoffte Erlöser des Volkes Gottes. Damit ist Christus verbunden. Du bist der von Gott verheißene Retter, ist das damit verbunden. Das ist eine große Erkenntnis. Du bist der Retter. Du bist der Retter des Volkes Gottes. Mit dieser Erkenntnis, und nachdem sie diese Erkenntnis haben, sagt Jesus, gut. Er sagt nicht, nee, Petrus, du liegst falsch, das bin ich nicht. Oder er sagt nicht, Spitze, hast du erkannt. Sondern was er sagt, das sagt noch niemand weiter. Und dann fing er an, sie zu lehren. Warum? Er sagt, jetzt wisst ihr, wer ich bin. Jetzt müsst ihr verstehen, was ich tue. Und solange ihr nicht versteht, was ich tue, braucht ihr nicht erzählen, wer ich bin. Denn wenn ihr erzählt, wer ich bin, ohne dem, was ich tue, habt ihr nur halbes Evangelium. Habt ihr kein vollkommenes, kein ganzheitliches Evangelium. Es wird sich auf etwas beschränken, was heutzutage üblich ist, dass Jesus derjenige ist, der uns einfach etwas Gutes tut. Jesus ist dazu da, um uns zu retten von unserem diesem Leben. Jesus ist dazu da, um uns zu retten von unseren diesen Krankheiten, von diesen Leiden, von unseren diesem Hunger, von diesen Feinden, von den Politikern und von all den. Er ist dazu da, um uns ein Haus zu geben, er ist dazu da, um uns eine Familie zu geben, um uns Gesundheit zu geben, um uns Geld zu geben, um uns Freude zu geben, Glück zu geben, Partner zu geben. Er ist dazu da, damit es mir hier und jetzt gut geht. Und Jesus sagt, diesen Jesus braucht nicht erzählen, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Wir kennen, habt ihr schon mal vom Wohlstandsevangelium gehört? Nicht wenige glauben, dass Jesus der König ist, der Christus, und wir sind ja seine Prinzen und Prinzessinnen, und dann muss es uns so gehen, wie Königen und Prinzen es geht. Nicht wenige glauben, dass Jesus den Tod überwunden hat, keiner mehr auf der Welt krank sein darf. Nicht wenige glauben, die müssen Häuser, Autos und nicht irgendwelche, sondern die teuersten haben, weil das gehört sich so. Als ein Kind Gottes, als ein Prinz, als Prinzessin, da kann man nicht mit einem, ich sage jetzt keine Marke, für den einen ist das schon vielleicht gut. Es geht nicht, man muss schon was Statusmäßiges fahren. In all diesem Verständnis, in all diesem Glauben, ein komplettes Fehlverständnis von Jesus Christus. Sie glauben an einen Jesus und das ist der Punkt. Alle glauben an einen Jesus. Für alle ist Jesus irgendetwas. Nimmt irgendeine Religion, die haben Jesus alle irgendwo mal eingebettet. Die haben Jesus irgendwo mal einen Platz gegeben. Ob es der Prophet ist oder ein Engel ist oder ein guter Reformator ist oder ein Mittler, wie auch immer. Jeder hat in irgendeiner Form an Jesus. Und sie bekennen Jesus. Das ist nicht der Punkt. Das ist so oft, höre ich das. Aber schau mal, Willi, die sagen doch auch, die glauben doch an Jesus. Sie glauben doch an Jesus. Und sie mögen vielleicht sogar an diesen Jesus glauben. Der Punkt ist, sie glauben aber nicht an sein Werk. Und das ist das Entscheidende. Und darum ist es satanisch. Darum ist es satanisch. Wer ein falsches Verständnis über das Werk Jesu hat, wer eine falsche Lehre über das Werk Jesu hat, das ist satanisch. Das ist, was Jesus uns hier lehren möchte, von Anfang klarstellen möchte. Ein falsches Verständnis über mein Werk kommt vom Satan. Jetzt ist es erschreckend, weil das Verständnis, das Petrus hatte, welches Verständnis war? Das Verständnis der Juden. Petrus hatte ein Verständnis über den Messias, über den Christus, so wie die Juden es hatten und bis heute die Juden haben. Und darf ich euch sagen, ganz viele Christen bis heute noch haben. Wir wollen uns das miteinander anschauen, was für ein Verständnis er hatte. Aber der Punkt ist, Jesus fing an, von da an sie zu lehren. Jetzt beginnt der Unterricht. Er geht in der Zeit, ein Jahr war intensiv, bei uns geht es jetzt 8 Kapitel, das heißt genauso viel Zeit wie über die Person Jesu, nimmt sich Markus genauso viel Zeit über das Werk Jesu zu lehren. Beides gehört zusammen und beides muss zusammengebracht werden. Jesus beginnt von da an zu lehren. Und dann beginnt er zu lernen. Und er redet das in einer Klarheit und einer Offenheit. Schaut mal, in Vers 32 heißt, und er redete das Wort mit Offenheit. Das heißt, er redete so klar. Er hat es nicht in Gleichnissen verpackt. Er redete es sehr offen. Er sagte nämlich was? Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden und von den ältesten Hohenpriestern und Schriftgelehrten getötet werden. Ist das klar? Das ist kein Gleichnis. Das ist eine klare Aussage. Der Sohn des Menschen muss leiden, verworfen werden und getötet werden. Und das Ganze wird passieren durch Älteste, Hohepriester und Schriftgelehrte. Sehr offen. Da ist kein Raum für Spekulationen. Kein Platz für große Auslegungen und Alternativen. Was könnt ihr damit gemeint haben? Es ist so klar, dass Petrus schockiert ist über die Klarheit, Jesus beiseite nimmt und sagt, Jesus, da bin ich dagegen. Finde ich nicht gut. Versteht ihr? Hier ist nicht der Punkt der Unklarheit über die Lehre Jesu, dass er in Gleichnissen ihnen lehrte, dass er in Beispielen es das zeigte, sondern er sagte es ihnen ins Gesicht, den Jüngern ganz klar, sagt, okay, ihr wisst, wer ich bin und jetzt wisst ihr was? Ich, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Sohn des Menschen, ich werde leiden viel. Ich werde verworfen werden. Und wisst ihr was? Ich werde getötet werden. Und zwar von denen, denen und denen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. So klar? Er beginnt das zu lehren. Und jetzt, die Jünger, sie können das nicht glauben. Sie können das nicht verstehen. Nein, sie lehnen das vehement ab. Sogar das sehr scharf formuliert ist, dass Petrus ihn beiseite nimmt und ihn tadelt. Überlegt mal. Petrus nimmt ihn und zitiert Jesus zu sich und sagt, Jesus, komm mal her. Geht gar nicht. Und dieses Wort tadelnd ist mit einem stärksten griechischen Wörter, die Schimpfen bezeichnen. Der hat Jesus wirklich angemotzt. Sehr scharf, ernst, vielleicht laut ihn angebrüllt und gesagt, hör auf. Nicht, weil er nicht verstanden hat, was er gesagt hat, weil er nicht verstanden hat, was das Werk ist. Er hat nicht begriffen, er hat nicht verstanden, was hier steht. Schaut mal, Jesus beginnt und was sagt Jesus? Achtet mal mit mir. Also Jesus beginnt zu lehren und dann sagt, der Sohn des Menschen. Wer ist der Sohn des Menschen? Das ist die Selbstbezeichnung Jesu in allen Evangelien. Wir wissen, was er damit meint. Warum redet er vom Sohn des Menschen und nicht vom Sohn Gottes? Weil er redet von dem Mensch gewordenen Sohn Gottes. Der Sohn Gottes wird Mensch, der Menschensohn. Warum wird er Mensch? Um für uns die Sünden wegzunehmen. Es ist der Mensch Adams, der Nachkomme Adams, der Schlange den Kopf zermalmen wird. Wem? Dem Satan den Kopf zermalmen wird. Und dieser Menschensohn, von dem im Psalm 8 ist, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du gekrönt. Alles hast du unter seine Füße unterworfen. Das ist die Menschwerdung. von diesem Sohn des Menschen, den sich Gott anspricht, wird in Daniel 7 berichtet, dass er in Herrlichkeiten auf den Wolken zum Vater kam und alles ihm übergeben wurde. Und ich glaube, das ist der Punkt. Schlag mir mit mir Daniel 7 kurz auf. Was hatten sie für ein Verständnis vom Sohn des Menschen? Was hatten sie für ein Verständnis und was glaubten sie über den Sohn des Menschen? Was glaubten sie über den Christus? In Daniel 7, ab Vers 13, könnt ihr mit mir vorlesen. Ich bin mir sicher, dass diese Prophetien, vor allem in Daniel und Jesaja und all diese, die waren sehr bekannt. Und dieser Begriff Sohn des Menschen ist stark hier geprägt. Und das Verständnis von ihm ist stark von dieser Stelle ausgehend. Schaut mal Vers 13. Ich schaute in die Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn des Menschen. Und er kam zu den Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker und Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Seht ihr, was über den Sohn des Menschen verheißen wird? Er kommt mit den Wolkenhimmel. Wohin? Von was ist hier die Rede? Bis heute ist ein Missverständnis bei Christen, nicht bei Juden. Sie glauben, dass diese Stelle besagt, Jesus kommt mit den Wolken des Himmels auf die Erde. Und dann wird ihm Herrschaft gegeben. Wenn er wiederkommt, beim zweiten Kommen, dann bekommt er ein Königreich. Dann werden alle Völker und Nationen und Sprachen zu ihm ziehen. Versteht ihr das? Aber hier ist nicht davon die Rede. Und die Jünger verstanden das nicht. Zumindest nicht richtig, was hier steht. Hier heißt es, und er kam zu dem Alten, der an Tagen ist. Dieser Sohn des Menschen kam zu dem Alten, der an Tagen ist. Und wer ist das? Zu Gott. Und als er mit den Wolken des Himmels zu Gott kam, von was ist hier die Rede? Wann kam der Sohn des Menschen in den Wolken des Himmels zu Gott? Es ist Himmelfahrt. Und was passierte dann, als er in den Himmel ankam? Wurde ihm gegeben was? Herrschaft und Ehre und Königtum, das heißt das Reich Gottes. Und alle Völker und alle Nationen und Sprachen dienten ihm. Und dann hat er dann eine Herrschaft angefangen, die von Ewigkeit zu Ewigkeit geht. So, es ist für uns wichtig, wenn wir Kapitel 9, Vers 1 mit dazu verstehen müssen. Wenn wir dazu kommen, ist das sehr, sehr wichtig. Werde ich euch noch mal darauf nachher hinweisen. Der Punkt ist aber der, was verstanden Petrus, was verstanden die Jünger von dem Christus? Er wird kommen und er wird ein Königreich aufrichten und alle werden kommen und alle werden ihm dienen. Sie, wisst ihr, was sie nicht kannten? Wisst ihr, was sie nicht verstanden? Einen leidenden König. Einen leidenden Messias. Sie kannten keinen verleugneten Messias. Sie kannten keinen getöteten Messias. Sie kannten keinen sterbenden Messias. Sie kannten das nicht. Für sie war klar, wenn der Messias kommt, was macht er? Er richtet das Reich auf. Er wird alle Feinde wegtun. Alle Feinde besiegen. Er wird ein Reich aufstellen und alle Nationen werden kommen. Und die Jünger und die Glücklichen sind mitten dabei, die sind sogar in der ersten Reihe. Sie wussten und sie verstanden nicht, dass dieser König aber erst leiden muss, dass er verleugnet werden muss und dass er sterben muss und dann auferstehen muss. Sie kannten das nicht. Wie konnten sie das nicht wissen? Warum konnten sie das nicht wissen? Hat es Gott ihnen nicht gesagt? Wurde es nicht offenbart? Wurde es nicht verheißen? Gab es Dinge, die sie nicht wissen hätten können? Schaut mal, was Jesus sagt. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden. Wisst ihr, was Jesus nicht sagt? Der Sohn des Menschen wird vieles leiden. Er muss. Was ist der Unterschied? Wird wäre ein Bericht. Wenn Jesus gesagt hätte, der Sohn des Menschen wird leiden, dann hätte er gesagt, wisst ihr, was mir passieren wird? Ich weiß alles, ich bin der Sohn des Menschen, ich bin der Christus, ich habe ja alle Erkenntnis. Ich kann euch sagen, wenn ich den Weg gehe, wird das und das passieren. Sie werden mich nicht mögen, sie werden mich hassen, sie werden mich verleugnen, sie werden mich leiden lassen und sie werden sogar mich umbringen. Und ich werde aber auferstehen. Wisst ihr, das kriegen sie nicht hin. Das hätte er auch sagen können, gell? Er sagt es nicht. Er sagt nicht, er wird, sondern er sagt, er muss. Und warum? Weil das, was passiert, der Wille Gottes ist. Es ist nicht das, was ihm passieren wird, weil es halt die bösen Menschen sind, weil Katastrophe. Das, was passieren wird, ist, was passieren muss. Das ist ein göttliches Muss. Und das ist, was den Jüngern fehlt. Sie verstehen nicht, auf welchem Weg Gott sein Reich aufrichten wird. Sie kennen nicht den Weg und das Werk Jesu Christi. Sie begreifen nicht, auf welchem Weg das Reich aufgerichtet werden muss. Sie haben ein eigenes Verständnis vom Reich. Sie haben ein eigenes Verständnis von Erlösung. Sie haben ein eigenes Verständnis vom Segen. Sie haben ein eigenes Verständnis vom Königreich und von all diesen Dingen. Sie haben ein eigenes Verständnis. Aber sie kennen nicht den Willen Gottes. Sie wissen nicht, was passieren muss. Sie kennen nur das, was sie gerne hätten, was passieren soll. Und Jesus beginnt und sagt, er muss es. Das ist ein göttliches Muss. Ähnlich wie bei Zachäus, als er dann auf ihm begegnet, sagt, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich bei dir einkehren. Nicht ich will. Jesus wollte schon, aber das ging nicht darum, was Jesus will, sondern was der Vater will. Und Jesus muss das tun, was der Vater will. Und Jesus, überlegt mal, liebe Geschwister, Jesus wusste nicht nur, was ihm passiert. Er wusste, was passieren muss. Auf der anderen Seite, hat es ihn überrascht? Versteht ihr, es hat ihn nicht nur überrascht, sondern er wusste, das muss sein. Darf ich euch fragen, wie kennen wir den Willen Gottes, nicht nur für den Messias, auch für uns? Sind wir von Verleugnungen, sind wir von vielen Leiden überrascht? Sind wir von vielen Verleumdungen überrascht? Sind wir überrascht, wenn wir dann sterben müssen? Manche schon, gell? Wie? Kennen wir den Willen Gottes für unser Leben? Und ich meine nicht nur, nicht, dass wir sagen, okay, uns wird das bestimmt passieren. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird uns, wir werden ein bisschen leiden müssen. Wir werden auch manches uns mal verleugnen müssen. Vielleicht müssen wir sogar für ihn sterben. Das kann uns passieren. Ich will anders fragen. Wissen wir, was in unserem Leben passieren muss, damit wir in das Reich der Himmel hineingehen? Ist uns nun klar, was passieren muss? Was ist der Wille Gottes für uns? Kennen wir die Schrift? Kennen wir den Willen Gottes, dass wir wissen und sagen, das muss passieren? Ab Vers 34, wir werden dazu kommen, startet Jesus einen Aufruf. Er macht einen Aufruf, er sagt, ich lese euch vor, Vers 34, und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herbeigerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachfolgen will. Übrigens, das ist ein Aufruf. Ein evangelistischer Aufruf, den Jesus hier macht, der ist komplett anders, wie wir evangelistisch aufrufen. Jesus sagt, willst du? Wenn jemand will, wenn jemand nicht will, aber wenn jemand will. Und jetzt sagt er uns, was passieren muss. Schaut mal, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf mich und folge mir nach. Wisst ihr, dass dieser Aufruf komplett etwas anderes ist, was wir heute in den Gemeinden hören? Willst du? Ist dir klar, was dann passieren muss? Es gibt einen Willen Gottes über den Weg, wie wir an die Segnung Gottes kommen, wie wir zur Rettung kommen. Und Jesus wusste, auf welchem Weg Gott retten wird, auf welchem Weg er der Retter wird. Und er wusste, was passieren muss. Und dazu gehörte was? Sich selbst verleugnen. Dazu gehörte was? Das Kreuz auf sich zu nehmen. Und dazu gehörte was? Sterben. Dem Willen Gottes zu folgen. Gehorsam zu sein bis zum Tod am Kreuz. Jesus wusste, das muss passieren. Das ist der Weg.
Die Jünger? Keine Ahnung. Nee, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Jesus spricht über Leiden. Viele leiden. Jesus spricht über Verworfensein. Er spricht sogar, wer es tun wird. Älteste. Das ist die Führung des Volkes Israels. Sie können religiös sein, aber die können auch Vorsteher von Fürsten der Stämme Israels sein. Hohepriester, die geistliche Leitung, Schriftgelehrte, die lehrende Leitung. Und Jesus sagt, alle von all diesen, von der Leitung des Volkes Gottes, ich muss von denen verworfen werden. Und ich muss getötet werden. Und ich muss nach 3 Tagen auferstehen. Liebe Geschwister, allein hier könnten wir erstmal bleiben. Das Gute ist, das Evangelium wird uns das Schritt für Schritt entfalten. Ist es dir klar? Verstehst du das Werk Jesu Christi? Verstehst du, warum Jesus leiden musste? Verstehst du das? Verstehst du, warum Jesus verworfen werden musste? Verstehst du, warum Jesus von Ältesten, hohen Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden musste? Und verstehst du, warum er sterben musste? Und verstehst du, warum er nach 3 Tagen auferstehen musste? Jesus verstand es. Er musste es. Wenn das nicht geschehen hätte, wenn das Leiden, die Verwerfung und der Tod und die Auferstehung nicht stattgefunden hätte, dann gäbe es keine Erlösung. Es musste passieren. Gäbe es einen anderen Weg? Liebe Geschwister, ich weiß nicht, ich habe schon vor vielen Jahren, ich habe ein Erlebnis gehabt. Ich erzähle es euch ganz kurz. In meiner Ausbildungszeit an einer Bibelschule im Schwarzwald damals noch, kam ein Mann mitten in meine Ausbildung, also hat sich eingeschrieben, es war sehr groß, daran erinnere ich mich noch, und hat das Studium mit mir angefangen, zumindest, war voll eifrig dabei und wir waren angetan und die Lehrer waren angetan, dass er so eifrig dabei war, hat er eine riesen Lutherbibel immer mit so eine ganz alte, riesengroße, das weiß ich auch noch, und er schien sehr, sehr, sehr eifrig zu sein, sehr, sehr eifrig zu sein. Und man freute sich natürlich über jeden Eifrigen, der die Bibel studieren möchte. Und dann durfte er eines Tages eine Bibelarbeit halten. Und er hielt diese Bibelarbeit und ich saß drin und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und wisst ihr, was mich aufgeregt hat, innerlich? Er sagte, dass Jesus, ich fasse es zusammen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist halt so passiert, aber wenn Gott es wollte, hätte er auf einem anderen Weg stattfinden können. Dass Gott halt diesen Weg ausgesucht hat, wissen wir nicht warum, aber Gott könnte auch einen anderen Weg gewählt haben. Und ich sagte, wenn der Vater, der seinen Sohn so sehr geliebt hat, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, uns Menschen zu erlösen und ihn vom Tod und von den Leiden und von den Verworfensein zu befreien, hätte es getan? Ja, natürlich hätte es getan. Aber warum hat er es nicht getan? Weil er gesagt hat, wir nehmen halt diesen Weg. Das heißt, er musste. Es gab keine andere Alternative. Und ich saß drin und dachte, wie kann er das sagen? Ich verstand das nicht. Wie kommt er zu dieser Aussage? Ich fragte ihn. Ich sagte, interessanter Gedanke. Um die Geschichte abzukürzen. Dieser Mann wurde nicht lange danach aus der Bibelschule ausgeschlossen. Und hat sich als einer herausgestellt, der sich eingeschlichen hatte. Er hat Gemeinden beklaut. Einen Geld sich bereichert. Er war kein Wiedergeborener. Er hat so getan, als ob er es einer ist. Er hat gesagt, er glaubt an Jesus, er kam mit der Bibel. Man hat ihm sogar eine Gemeinde anvertraut und er hat sich an ihr bereichert. Und dann hat man gemerkt, das ist ein Lügner und Betrüger. Wisst ihr, woran man hätte merken können? In seinem Verständnis über das Werk Jesu Christi. Das eine ist zu sagen, ja, Jesus ist gestorben, Jesus ist der Retter. Das andere zu verstehen, was das bedeutet. Er hat es wirklich verstanden, warum Jesus für ihn sterben musste. Hätte er das nie getan, was er getan hat? Versteht ihr, was ich meine? Wir brauchen ein klares Verständnis. Warum musste Jesus sterben? 8 Kapitel wird Markus uns entfalten, die Schrift uns entfalten, warum es passieren musste. Warum es keine andere Alternative gab.
Und weil es musste, musste er diesen Weg gehen. Weil es keine andere Möglichkeit ist, er diesen konsequent gegangen. Und gäbe es eine Abweichung, wäre er gegangen, aber es gibt keine. Und wenn er eine Abweichung gemacht hätte, gäbe es keine Erlösung. Und darum sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, was muss er tun? Nach einem Ausweg suchen? Alternative? Glaubt ihr, es gibt einen anderen Weg der Rettung? Wenn Jesus, um deine Rettung zu erwirken, diesen Weg gehen musste, glauben wir können ihm nachfolgen, ohne diesen Weg nachzugehen? Könnte es auf einem anderen Weg das geben? Das ist ein satanisches Verständnis. Und dafür sorgt der Teufel, dafür sorgt der Satan, dass wir diesen nicht glauben, dass wir nicht glauben, sagen, nein, Jesus, das kann nicht sein. Und verleugnen, nee, leiden, bloß nicht. Kreuz auf sich nehmen, wozu? Jesus, geht doch einfacher. Segen, Rettung, Fülle. Satanisches Denken. Woher wusste Jesus, dass es geschehen musste? Was glaubt ihr? Woher wusste er das? Die Antwort ist sehr einfach, denn er war beim Vater. Sein Vater hat es ihm gesagt, oder? Sohn, du musst. Es gibt keine andere Möglichkeit, du musst. Und der Sohn sagt, ja, ich komme. Geht mal mit dem Hebräer Kapitel 10. Herrliche Verse, ab Vers 5. Hebräer 10, ab Vers 5 und folgende. Darum spricht er, als er in die Welt kommt. Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt. Ein Leib aber hast du mir bereitet. Das sagt der Sohn, als er in die Welt kommt. Vater, ich weiß, was du willst. Du hast mir ein Leib gemacht. Du hast mich zum Menschensohn gemacht. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Darum sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, Gott, zu tun. Woher wusste Jesus, was er zu tun hat, was geschehen muss? In der Buchrolle steht es geschrieben. In der welcher Buchrolle? Wo steht es geschrieben? Im Alten Testament. Da steht geschrieben, um den Willen Gottes zu tun. Das heißt, das Alte Testament offenbart den Willen des Werkes des Messias. Was muss geschehen? Warum muss es tun? Aber wie kommt es dazu, dass die Jünger es nicht verstehen? Hatten sie nicht das Alte Testament? Natürlich hatten sie es. Lest mit mir, was geschieht. Vers 32. Und er redete das Wort, also im Markus-Evangelium, Entschuldigung, zurück im Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 32. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing ihn an zu tadeln. Jesus sagt, das muss passieren. Er beginnt sie zu lehren und offenbart den Willen Gottes. Das muss. Und Petrus maßt sich an, nimmt Jesus beiseite und fängt ihn zu tadeln. Zu schimpfen, sehr ernst zu sagen, das geht gar nicht. Im Matthäus-Evangelium heißt, das widerfahre dir bloß nicht, um Gottes Willen, das widerfahre dir nicht. Das kann dir nicht sein. Warum? Was war das Problem? Warum hat Petrus ihn so tadeln wollen? Wisst ihr warum? Weil Jesus sagt, Gottes Wille ist das. Und Petrus sagt, nein, nein, Gottes Wille ist das. Das Verständnis von Petrus vom Werk des Messias war so komplett anders. Seine Theologie von Christus war so anders. Seine Erkenntnis über die Geschichten des Alten Testaments war so anders, dass er nicht verstanden hat, warum Jesus sagt, es muss sein. Er sagt, das muss nicht sein. Ja doch, nee, ich habe die Bibel anders gelesen. Wir wurden aber anders gelehrt. So wurden wir nicht gelehrt, Jesus. Wie wurden was gelehrt? Was wurden sie gelehrt? Wartet auf den Christus. Und wenn er kommt, was wird passieren? Er wird die Römer vertreiben. Wartet bis auf Christus. Und was wird passieren? Oh, er wird die Grenzen erweitern. Wartet bis auf Christus. Und wenn er kommt, was wird er tun? Alle Feinde besiegen. Und was wird er tun? Oh, Milch und Honig. Was wurden sie gelehrt? Was haben sie für ein Verständnis? Sie haben ein irdisches Verständnis von Rettung gehabt. Sie dachten, der Messias wird sie von den Feinden der Welt retten, von irgendwelchen Mächten retten. Was hatten sie für ein Verständnis? Sie haben ein irdisches Verständnis vom Reich gehabt. Er wird ein irdisches Reich aufrichten. Was haben sie noch für ein Verständnis? Sie haben ein Verständnis von einem irdischen Segen gehabt. Ihnen wird es gut gehen. Milch und Honig wird fließen. Schafe ohne Ende. Geld. Alle Nationen werden zu ihm kommen. Sie werden Nabel der Erde sein. Versteht ihr? Und woher hatten sie das? Weil die Ältesten, Hohepriester und Schriftgelehrten ihnen das über den Messias beigebracht haben. Weil ihre Führer und ihre Lehrer ihnen so das Alte Testament ausgelegt hatten. Und sie haben darauf gewartet. Und sie haben das geglaubt. Ja, wie konnten sie anders, gell? Wisst ihr, warum Jesus von den Ältesten, Hohepriestern und Schriftgelehrten verleugnet wurde? Warum er umgebracht worden ist? Weil er so gegen sie gelehrt hat. Weil sein Verständnis und seine Lehre von Erlösung, von Rettung, von Reich und von Segen so anders war, wie sie es lehrten. Sie hassten es. Sie haben ein komplett anderes Verständnis. Aber wie kann es sein? Sie lasen die gleiche Bibel. Wie kann es sein? Sie lasen die gleiche Bibel und haben ein komplett anderes Verständnis, dass sie nicht begreifen konnten, was Jesus tut. Darf ich euch sagen, was ich glaube, warum? Erstens, weil sie nur das gelesen haben, was ihnen gefiel. Welche Prophezeiungen haben ihnen gefallen? Sie lasen, und ich werde die Grenzen erweitern. Ja, voll gut. Ja, von welchen Grenzen? Ja, ich hätte gern meinen Acker wieder. Warum den Islamisten da meinen Acker überlassen? Das ist meiner. Oh, das ist gut, Jesus, gefällt mir. Sie haben all die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, sie haben sie wie gelesen? Auf sich bezogen, irdisch, physisch, menschlich, irdisch, hier, auf dieser Welt. Ich bezogen. Wisst ihr, woran Jesus erkannt hat, dass der Satan hinter dem Reden Petrus steckt? Schaut mal, was er sagt, Vers 33 in der Mitte. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Woran hat Jesus gemerkt, das ist satanisch? Seine Auslegung und sein Verständnis von Christus war wie? Menschlich. Und was bedeutet menschlich? Hier, jetzt, irdisch. Nicht himmlisch, irdisch. Menschlich. Alles für die Menschen, für Menschen, für Menschen. Sie haben nur die Bibelstellen rausgepickt, wo Sieg, keine Krankheit, kein Leiden. Ne, das mögen wir nicht, weil welcher Mensch mag leiden? Niemand. Welcher Mensch mag Verfolgung? Niemand. Welcher Mensch mag vieles leiden? Schon gar nicht. Welcher Mensch mag Verleumdungen? Nicht. Das Kreuz nehmen? Ja, schon gar nicht. Sterben? Ja, überhaupt nicht. Also, welche Stellen liest man nicht? Welche Stellen bezieht man nicht auf sich? Aber welche Stellen kennen wir? Die schönen Stellen, die uns alles zusprechen, die uns alles zusprechen und verheißen. Welche Segenssprüche geben wir weiter? Das ist das Erste. Sie haben sich nur die Stellen angeschaut. Und sie haben nur die Stellen gekannt und nur an die Stellen geglaubt, die für sie gut ausgingen. Was haben sie nicht getan? Zweitens, sie haben viele, viele, viele Stellen, ich sage also das meiste im Alten Testament, nicht gelesen, die über das Leiden sprechen. Die Notwendigkeit, dass man vieles leiden muss. Dass der Christus leiden muss. Kennt ihr ein paar Stellen, wo es heißt, dass der Christus leiden muss? Ist nicht schwer, oder eigentlich? Was ist die klassischste Stelle? Ich danke euch. Also nehmen wir mal wirklich nur allein Jesaja 53, beziehungsweise 52, 53. Aber wisst ihr, was man macht? Man liest diese Stelle, wo es so klar ist, dass hier der leidende Gott ist nicht, der Messias, leiden muss, um die Schuld auf uns zu nehmen. Und man sagt, das spricht nicht von Christus. Ich sage euch, warum mir dieser Abschnitt so, so wichtig ist und warum ich so deutlich darüber reden möchte. Weil ich das erlebe ständig, heute. Weil man Bibeltexte nimmt aus dem Alten Testament und sagt, die sprechen nicht von Christus. Vieles von Unverständnis und Unklarheit und die Gefahr, versucht zu sein vom Satan, liegt darin, weil man viele Bibelstellen, weil den Großteil der Schrift, von ihm geschrieben ist, nimmt und es nicht auf Christus bezieht. Und darum hat man ein falsches Verständnis von seinem Werk. Er ist ein leichtes Instrument für Satan. Das widerfahre uns bloß nicht. Kann nicht sein. Darf nicht sein. Wir haben ein anderes Verständnis, wir haben eine andere Theologie. Jetzt, und Petrus nahm ihn beiseite, fing an, ihn zu tadeln, zu schimpfen, zu beschimpfen, nur der Gedanke. Liebe Geschwister, denkt noch ein bisschen, fühlt euch ein bisschen hinein. Da bekommt Jesus gerade die Offenbarung, es ist der Sohn des Menschen, der Christus. Jetzt nimmt er diesen Sohn des Menschen und maßt sich an, ihn zu sagen, wie er die Bibel zu verstehen hat. Versteht ihr, wie absurd das Ganze hier ist? Ist das absurd? Und jetzt prüft euch selbst. Und wie oft machen wir das? Wie oft machen wir das? Wir haben den Glauben, dass Jesus der Christus ist. Und dann sind wir in manchen Lebenssituationen und dann maßen wir an, uns ihm zu sagen, was sein darf und was nicht sein darf. Wir maßen an, ihm zu sagen, was er richtig oder falsch gemacht hat. Wir maßen an, ihm zu sagen, das kann nicht sein, dass ich da verleugnet werde. Das kann nicht sein, dass ich da leide. Das kann gar nicht sein. Jesus, das passt gar nicht. Wir maßen uns an, ihn zu tadeln für das, was sein muss. Jesus aber weiß, was hier passiert. Und damit wir diese Spannung hier auflösen, schaut mal, was passiert. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger. Und tadelte Petrus und sprach, geh hinter mich, Satan. Ein paar Gedanken, ein paar Anmerkungen. Er wendet sich um zu wem? Zu den Jüngern. Wieso macht er das? Er hätte nicht gereicht, Petrus, du Satan. Hätte nicht gereicht, wenn er es Petrus gesagt hätte, weil das ist schon peinlich. Versteht ihr? Petrus wird vor wem getadelt? Vor allen. Das ist aber echt bloß. Versteht ihr? Der Petrus auf einmal. Ah, du Satan. Wahrscheinlich hat er einen Spitznamen gekriegt dann. Das ist doch. Wieso macht Jesus das? Wieso stellt er ihn so bloß? Er dreht sich bewusst zu seinen Jüngern und sagt ihnen so, dass die Jünger alle sehen und hören: Geh hinter mich, Satan. Und das hat er in dem gleichen Ton gesagt, wie Petrus ihn getadelt hat. Das ist das gleiche Tadeln. Er aber wandte sich um zu seinen Jüngern und tadelte Petrus mit der gleichen Schärfe, mit der gleichen Entschiedenheit. Ich bin der Lehrer, nicht du. Aber warum dreht er sich zu den Jüngern? Ich denke erstens, dass die Jünger, das ist eine Lektion. Er lehrte seine Jünger. Sie mussten wissen, was das ist. Sie müssten von Anfang an wissen, dass diese Gedanken und dieses Schriftverständnis vom Messias satanisch ist. Das musste nicht nur Petrus lernen, das mussten alle lernen. Das Erste. Und das Zweite ist, er durfte nicht, jetzt habe ich den Faden verloren, die habe ich mir notiert. Wenn es mir einfällt, sage ich euch. Zwei Gedanken gehabt, einen gesagt, war so intensiv, dass ich den zweiten vergessen habe. Okay, ist egal, wenn er kommt und ich werde es euch sagen. Das ist die Gefahr, wenn man sich nur Stichpunkte macht und nicht alles ausschreibt. Also, er wendet sich um. Ich gucke gerade, ob ich... Ja. Und tadelt ihn. Jetzt ein Gedanke, oder was... Ist Petrus Satan? Wieso sagt er, du Satan? Satan, geh hinter mich. Petrus ist nicht Satan. Es gab so viele Versuche, diese Spannung und das hier aufzulösen, weil das ist schon hart. Ich glaube, der Grund, warum Jesus ihn so scharf anspricht, ist nicht nur, damit es absolut klar ist, dass das hier ein komplett falscher Gedanke ist, sondern damit es klar ist, woher es kommt. Liebe Geschwister, woher kommt das? Woher kommt dieses Denken? Woher kommt diese Lehre? Woher kommt dieses Verständnis? Und an diesem Punkt ist so ernst. Das jüdische Verständnis von Christus war was? Satanisch. Ich will es schärfer formulieren. Das Verständnis, dass der Christus ein irdisches Reich aufrichten wird. Irdischen Wohlstand, irdischen Segen und irdische Rettung ist satanisch. Wisst ihr warum? Weil es menschenzentriert ist. Weil es sich das Menschen wünschen. Darf ich euch ein bisschen herausfordern an diesem Punkt? Wer glaubt, dass Jesus uns vor der Trübsalzeit entrückt? Ihr müsst nicht laut antworten, braucht auch keine Hand. Wer glaubt, dass wir nach der Trübsalzeit entrückt werden? Jeder beantwortet es für sich selbst. Und jetzt frage ich euch, auf welcher Grundlage glaubst du das, was du glaubst? Kennst du die Schrift? Kennst du die Stellen? Oder glaubst du nur, weil du nicht in die Trübsalzeit willst? Und ich behaupte, dass der Großteil derjenigen, die Vorentrückung glauben, ob es das richtig oder so ist, lassen wir mal dahin. Aus dem Grund glauben, weil es sie nicht in die Trübsal wollen. Und wisst ihr, was das ist? Menschlich. Absolut menschlich. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Diskussion, Endzeit, Entrückung. Ich frage mich, wie viel Jesus uns bei unseren Lehren sagen würde, geh hinter mich, Satan. Du sinnst nicht auf das, was passieren muss, sondern was du willst, das passiert. Du willst nicht durch Leiden hindurch, willst du nicht. Darum glaubst du, ich werde dich vorher drücken. Du willst es nicht. Geh hinter mich. Das andere, warum, jetzt weiß ich es wieder, ich wusste, ich muss nur ein bisschen reden, dann kommt es. Das andere, warum Jesus so tadelnd Petrus hier anspricht, weil hier er weiß, wer hier am Werk ist und dass hier Jesus von seinem Weg abgebracht werden soll. Der Satan hat Petrus instrumentalisiert. Er hat ihn missbraucht. In seiner Unkenntnis, in einem Unverständnis hat er Petrus missbraucht. Um was zu tun? Um nicht nur Petrus zu verwirren, sondern Jesus davon abzubringen, dass er ihn tut. Jesus, komm, du willst doch nicht leiden müssen. Überleg noch. Ja, stimmt, warum nicht? Ich kann doch gleich die Herrschaft antreten. Geh, brauchst doch kein Kreuz, brauchst doch nicht leiden. Warum die Verleumdung? Guck mal, hast du so viele Menschen hinter dir. Mach nur ein paar Brote, mach ein paar Fische, mach ein bisschen Wein. Alle werden dich lieben. Die werden dich alle gern zum König machen. Du musst doch nicht diesen schweren Weg nehmen. Nimm doch den einfachen. Das hat er schon mal gemacht in der Wüste, könnt ihr euch erinnern? Und das macht er wieder durch Petrus. Und Jesus weiß, wer hier am Spiel ist. Es ist nicht Petrus, es ist der Satan. Das Erschreckende ist aber, dass Petrus sich da gebrauchen lässt. Und liebe Geschwister, das ist mein Punkt. Petrus ist ein Kind Gottes. Weil er aber die Schrift nicht kennt, den Willen Gottes nicht kennt, merkt er nicht einmal, dass der Satan ihn gebraucht. Und er denkt, er redet im Willen Gottes. Wisst ihr, wie oft das bei uns passiert? Das widerfahre nicht, das kann nicht sein, das ist nicht richtig. Alles menschlich. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Und der Mensch will nicht leiden. Der Mensch will nicht verleugnet sein. Der Mensch will nicht sterben. Der Mensch will nur Segen. Und wir werden in der nächsten Predigt uns anschauen, aber was der Weg ist. Was muss passieren? Und Jesus sagt, wer nicht bereit ist, diesen Weg zu gehen, den werde ich verleugnen von meinem himmlischen Vater, wenn ich komme. Wie wichtig, dass wir verstehen, auf welchen Weg wir in das Reich Himmel hineingehen. Was es bedeutet. Jesus hinterlässt nicht nur ein Vorbild, sondern er zeigt uns den Weg, den Willen Gottes. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf was des Menschen ist. Der Punkt ist, wir müssen wissen, was Gottes ist und nicht, was des Menschen ist. Was muss sein? Was will Gott? Was ist Gottes Wille für dich und für mich? Was will er, dass wir tun, um gerettet zu werden? Und darum sagt Jesus dann, holt die Menge und sagt, wer will kommen? Wer will? Glaub mir, wer will? Viele. Und dann sagt Jesus, wisst ihr, was euch das kostet, mir nachzufolgen? Ist es euch klar? Wollt ihr mir wirklich nachfolgen? Liebe Geschwister, ist uns klar, was es kostet, Jesus nachzufolgen? Ja, Segen. Ist es uns klar, was es bedeutet? Wir müssen darüber nachdenken, was es bedeutet, sich zu verleugnen. Wir müssen darüber nachdenken, was es bedeutet, das Kreuz aufzunehmen. Und wir müssen darüber nachdenken, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Ich sage euch, was noch kommt. Das kommt. Und was kommt noch? Wir müssen darüber nachdenken, warum Jesus hier davon spricht, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Von welchem Leben ist hier die Rede? Um was geht es hier eigentlich? Was ist die Voraussetzung, was ist der Wille Gottes, um in das Reich Gottes hineinzukommen? Versteht ihr vom Aufbau? Bis dahin haben wir nur über das Werk, über die Person Jesu gelernt. Jetzt geht es darum, was er tun wird für deine und meine Erlösung und wie du und ich meine Erlösung bekommen. Hier ist so eine Weichenstellung. Hier ist wichtig, dass wir ganz genau hinschauen, was da steht. Und dann müssen wir uns fragen, was hat das Kapitel 9, Vers 1 damit zu tun? Das ist so fremd irgendwie. Er sagt, ich lese euch nur kurz vor, Vers, und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Wieso redet ihr jetzt darüber? Er sagt, es würden einige, nicht alle, aber einige sind, die werden das Reich Gottes noch kommen sehen. Werden sie so lange leben? Sind doch alle gestorben, oder? Ja, was meint Jesus damit? Merkt ihr, dass Jesus in diesem Punkt ihnen das Verständnis vom Reich Gottes korrigiert? Er sagt, euer Verständnis vom Reich ist so komplett falsch. Aber ich sage euch eins am Ende, ihr werdet es sogar kommen sehen und ihr werdet noch nicht mal sterben. Warum sagt er das? Von wann kam das Reich oder wird es noch kommen? Darüber werden wir in den nächsten Predigten uns nochmal Gedanken machen. Was aber wichtig ist für heute und mein tiefes Anliegen ist, und das ist für mich sehr persönlich, sehr ernst, für mich ist es eine Warnung. Die Warnung dahin, dass Kinder Gottes, die wirklich die Offenbarung des Sohnes Gottes haben, und ich spreche ihnen diesen Glauben nicht ab, weil Gott es ihnen gegeben hat, dass sie sich trotzdem, weil sie in dem Werk Christi nicht unterrichtet sind oder weil sie ein falsches Verständnis des Messias haben, sich auf Menschen ausgerichtet sind, menschlich sind und ihre Theologie und die Erfüllung des Alten Testaments absolut menschlich ist und irdisch ist und nicht himmlisch. Und diese Theologie aber ist satanisch, ist teuflisch, es ist hart, gell? Ich finde es so hart. Und darum finde ich das so ernst. Und es ist darum so wichtig, von Jesus unterrichtet zu werden. Und er fing an, sie zu lehren. Was bedeutet sein Werk? So, wissen wir. Das ist wichtig, dass wir es wissen. Denn davon hängt deine und meine Rettung ab. Ich möchte beten. Und Jesus, dich bitten vom Herzen, lehre du uns über all das Unvermögen der menschlichen Gedanken und der Kommunikation. Lehre und du uns, was es bedeutet, dass es muss geschehen. Herr, was muss geschehen und warum musste es geschehen? Lass uns das verstehen und lass es uns das glauben und vor allem lass uns das bezeugen. Das bezeugen. In deinem Namen. Amen.